Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Das Wort für die Predigt steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Daher verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Liebe Gemeinde, als Jesus am Kreuz unter Gespött starb, fragten seine Sieger höhnisch, warum ihm Gott nicht hilft. Sie schüttelten selbstgefällig ihr Haupt. Sie wollten Jesus glauben, wenn er vom Kreuz heruntersteigt. Aber nichts von all dem geschah. Jesus stieg nicht vom Kreuz. Er rief auch nicht nach den Engeln. Er ging seinen Weg bis zum Ende. Er opferte sich für dich. Jesus starb qualvoll und einsam. Sein Leichnam wurde ins Grab gelegt. Eine Steinplatte, ein schwerer Stein kam davor und Wachen sicherten das Grab, damit ja niemand sich an seinem Leichnam vergreift oder dass er etwa gestohlen wird. Alle diese Maßnahmen waren umsonst. Nach 3 Tagen hat unser Vater im Himmel Jesus von den Toten auferweckt. Die Wachen konnten es nicht verhindern. Der Stein war kein echtes Hindernis für Gott. Und die uralte und unumstößliche Erfahrung, niemand kommt von den Toten zurück, konnte Jesus nicht im Grab halten. Unser Vater im Himmel agiert total souverän, ohne Rücksicht auf unsere Vorstellungskraft. Gott stand zu seinen Verheißungen und Versprechen und erweckte Jesus von den Toten auf. Wie damals gibt es heute viele, die sich nicht vorstellen können, dass es einen Gott gibt und dass Jesus sein Sohn ist und dass Jesus kommt und jeder sich vor ihm verantworten muss. Wir Christen warten schon fast 2000 Jahre auf diesen Tag. Wie damals handelt Gott nach seinem eigenen Zeitplan. Und der Tag wird kommen. Ob wir daran zweifeln, ob wir darauf hoffen, ob wir davor Angst haben oder es für eine Albernheit halten. Gott stand zu seinen Verheißungen und er wird es auch weiterhin tun. Jesus wird kommen. Mir ist es aber gar nicht so wichtig, dass dieser Tag kommt. Das war dem Petrus vielleicht noch viel wichtiger, als es mir im Moment ist. Er schreibt ja auch am Ende, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Mir geht es vor allem, und das halte ich für viel wichtiger, darum, dass wir im Moment noch Zeit haben. Wofür? Das Erste, ich habe Zeit, mein Leben zu ordnen. Und zwar das, was zwischen mir und meinem Nächsten steht, das kann ich klären. Überlegt zum Beispiel mal, mit wem ihr nicht mehr redet, weil irgendwann etwas nicht so gelaufen ist, wie ihr es wolltet. Heute ist noch Zeit, heute ist Gelegenheit, daran etwas zu ändern. Und nicht nur die Verhältnisse unter uns. Auch unser Verhältnis zu Gott muss stimmen. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, um mich mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Jesus ist mein Heiland. Jesus ist der Garant für Frieden mit Gott. Alles andere hilft mir an dieser Stelle nicht weiter. Und das Zweite, wofür Zeit ist? Ich kann anderen vom Willen Gottes für sie erzählen. Jedermann soll zur Buße, soll zur Umkehr, zum Frieden mit unserem Vater im Himmel finden. Wann hast du das letzte Mal mit jemand über das geredet, was Jesus für dich bedeutet? Ich habe eine ziemlich bittere Geschichte dazu gelesen. Da kommt ein Mensch in den Himmel. Und Petrus zeigt ihm so die unterschiedlichen Zimmer. Dort feiern die Katholiken ihren Gottesdienst und die Baptisten ihren und die Methodisten da und in den anderen Zimmern. Er zeigt sie alle, wie sie so unterschiedlich ihre Gottesdienste feiern. Dann kommt er in ein Zimmer und da macht er plötzlich Psst. Hier müssen wir leise sein und er flüstert nur noch. Hier feiern die Lutheraner. Die sind nicht viele, aber sie denken, sie sind allein im Himmel. Das Traurige dabei ist, wir Lutheraner wären wahrscheinlich sogar zufrieden damit, allein im Himmel zu sein. Aber unser Vater im Himmel ist es nicht. Er will alle retten. Und darum redet über Jesus. Erklärt den Menschen um euch den Weg in die Ewigkeit. Dafür ist jetzt Zeit. Das sind zwei Gründe dafür, dass der Tag des Herrn noch nicht da ist. Dass Jesus noch mit seinem Wiederkommen wartet. Unser Vater im Himmel will deine Rettung. Er will, dass du Heim zu ihm findest und er will die Rettung der Menschen um dich herum. Sicher, irgendwann kommt der Tag, ganz bestimmt. Plötzlich wird Jesus da sein. Und dann werden sich alle vor ihm zu verantworten haben. Petrus beschreibt das Wiederkommen mit bedrohlichen Worten. Krachen, Hitze, die Elemente werden schmelzen. Das heißt, dort wird sortiert, dort wird geläutert. Das Gericht, was hier beschrieben wird in diesen drastischen Bildern, da geht es gar nicht so sehr um Vernichtung, sondern um Reinigung, um Sortieren. Was übrig bleibt, ist das, was zu unserem Vater im Himmel passt. Aber auch dann, wenn das Ende der Welt noch auf sich warten lässt, für dich kann der Tag des Herrn ganz plötzlich kommen. In dem Moment, als ich über dieser Predigt saß, bekommt eine Freundin eine SMS, in der es heißt, dass der zukünftige Schwiegervater ihres Sohnes mit beidseitiger Lungenembolie ins Krankenhaus musste. Plötzlich, von jetzt auf gleich, war die Stimmung anders. Manche von uns haben erlebt, wie plötzlich der Tag kommt, an dem ein lieber Mensch vor Jesus treten musste. Bei Beerdigungsgesprächen wird mir oft erzählt, egal wie krank jemand war, wie sehr er leiden musste, wie überraschend am Ende dann doch der Tod kam. Und dann wird aufgezählt, was noch geplant war, was besprochen, was erledigt, was bereinigt werden sollte. Aber das geht alles nicht mehr. Wir müssen sterben. Das wissen wir. Keiner von uns weiß, wer der Nächste sein wird, der geht. Es kann sein, es betrifft jemanden, hier aus unserer Runde heute auf dem Nachhauseweg. Wir wissen nur, wir werden sterben. Unsere Lebenszeit bis dahin ist in diesem Sinn Gnadenzeit für uns. Nutzt sie. Petrus schreibt dazu, dass wir heilig und fromm leben sollen. Heilig und fromm, so soll uns eigentlich niemand nennen. Das sind fast Schimpfworte. Heilige und Fromme gehen jeden Sonntag in die Kirche. Die stellen nie etwas an, die haben komische Ansichten, die sind Spielverderber und irgendwie von gestern. Das meint Petrus aber gar nicht, wenn er uns zu einem heiligen und frommen Leben aufruft. Es ging ihm darum, dass Christen ihr Leben auf Jesus, auf Gott ausrichten. Jesus soll die Maßstäbe in ihrem Leben setzen. Er soll sagen, wo es lang geht, was wirklich wichtig ist. Eine solche Norm steht zum Beispiel im Epheserbrief. Dort heißt es, lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Das ist keine verschrobene, veraltete Norm. Stellt euch nur mal vor, dieser Satz würde wirklich ernst genommen. Natürlich gäbe es Meinungsverschiedenheiten unter uns. Und es gäbe auch verschiedene Ansichten. Aber keine Feindschaft mehr. Keine Grabenkämpfe über Jahrzehnte. Schon allein für diese Aussicht, auf so eine befreiende Art miteinander zu leben, ist Grund genug, heilig und fromm zu leben. Es braucht niemand, uns an das Wiederkommen Jesu zu erinnern. Es muss uns niemand Angst mit dem Gericht machen, sondern die Freude auf so ein Leben hier ist doch Motivation genug, sich anzustrengen, ein heiliges, ein frommes Leben zu führen. Sicher, die Tatsache, dass Jesus wiederkommen wird, bleibt. Auch die Tatsache, dass jeder sterben wird und sein ganz persönlicher letzter Tag kommt. Und es bleibt auch dieses komische Gefühl, diese Angst und die Bedenken. Macht es so wie bei einer Prüfung. Bereitet euch darauf vor. Und die beste Vorbereitung ist ein frommes und ein heiliges, ein mit Gott versöhntes und von und vor ihm geordnetes Leben. Wenn ihr das beachtet, wenn ihr mit dem Tag des Herrn rechnet und euch darauf vorbereitet, dann könnt ihr euch auf die Ewigkeit freuen. Dann gibt es auch am Grab, im Schmerz, in der Trauer über den Verlust eines lieben Menschen Hoffnung. In vielen alten und neuen Liedern wird das deutlich. Eins zum Beispiel von den neueren ist Anker in der Zeit. Wir singen das nachher. Da heißt es, es gibt bedingungslose Liebe und unerschütterliche Hoffnung, auch wenn wir jetzt noch nicht alles verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und Frieden nach dem Streit. Es gibt Vergebung für schlimmste Sünde. Und in der dritten Strophe geht es um Trost im Schmerz und Leid, um ewiges Leben nach dem Tod, um Gerechtigkeit für alle, um ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus, Gottes Sohn. Da ist etwas zu spüren von dem tiefen Trost, von der großen Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen. Die Trauer ist darum nicht weg, aber die Vorfreude auf die Ewigkeit blitzt auf. Und dann wird deutlich spürbar, welche lebensstiftende Kraft Jesus schenkt. Jesus wartet darauf, dass er sie auch dir schenken kann. Darum nutzt die geschenkte Zeit. Geh zu ihm. Lass dich mit unserem Vater im Himmel versöhnen. Erzähl anderen von deinem Glauben an Jesus. Lebe ein heiliges und frommes Leben. Das lohnt sich schon heute. Und erst recht in der Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.